Die kleine Seelsorgerei. Pornografie. Sieg über den Drachen von David Polison. Heimliche sexuelle Fantasien können den Großteil des geistigen Lebens eines Menschen beherrschen. Mit eindeutigen sexuellen Bildern, die in Filmen und Magazinen, im Fernsehen oder im Internet um sich greifen, wächst die Versuchung und die Gebundenheit scheint nicht durchbrochen werden zu können. Sogar Christen können entdecken, dass ihr Leben ein Tauziehen geworden ist zwischen Nachgeben und Widerstehen dieser Fantasie. Ist es möglich, diesen Drachen der Pornografie und Fantasie zu besiegen, wenn er einmal die Kontrolle über unser Leben errungen hat? In diesem Interview von David Polison werden Sie einen Mann kennenlernen, den wir Marco nennen möchten und der die Befreiung Christi in diesem Bereich seines Lebens erfahren hat. David Polison an Marco. Marco, würdest du uns bitte etwas über die Geschichte deines Kampfes mit sexuellen Fantasien erzählen? Marco, im Alter von 13 oder 14 Jahren begann mich der weibliche Körper zu faszinieren. Playboy-Magazine waren das einzige explizite Material, zu dem ich in den 60ern Zugang hatte. Ich fing an, Fantasien über jeden zu entwickeln, der in den Magazinen abgebildet war. Obwohl ich wusste, dass es falsch war, liebte ich diese Erfahrungen. Mir gefiel das Gefühl von Macht, das mit dem Genuss der Bilder einherging. Ich fand Pornografie berauschend. Mit den Jahren wurde unsere Kultur freizügiger und freigebiger und mein Material viel detaillierter. Ich gewöhnte mir an, zu masturbieren und entwickelte ausgeklügelte sexuelle Fantasien über Frauen, die ich wirklich kannte. Ich sah mir Pornografie an und übertrug das, was ich sah, auf weibliche Bekannte. Schließlich legte ich mir eine ganze Kassettenbibliothek von imaginären Fantasiekassetten über verschiedene Frauen an. David Polison, hast du deine Fantasien ausgelebt? Marco, ich verdanke es wohl Gottes Gnade, dass ich nie tatsächlich außerehelichen Geschlechtsverkehr oder Ehebruch beging. Als ich heiratete, war ich im Grunde genommen noch Jungfrau. Ich war in einem christlichen Elternhaus von liebenden Eltern erzogen worden, die im geistlichen Dienst aktiv waren. Ich kam aus guten, förderlichen Verhältnissen. Ich bekannte mich schon in jungen Jahren zum Glauben. Ich liebte den Herrn wirklich und es war mir ein Anliegen, mit Gott zu leben. Als ich in der Pubertät anfing, mit Sexualität Probleme zu haben, wusste ich, dass es falsch war, mir unverhohlenes sexuelles Material anzusehen und mir Fantasien zurechtzuspinnen. Ich fühlte mich durch und durch schuldig und hatte zu kämpfen, um diese Schuld zu überwinden. Gott war mir gnädig und ich habe viele Versuchungen überwunden. Manchmal gab ich der Pornografie 6 Monate lang nicht nach. Doch mein Fantasieleben und die Selbstbefriedigung dauerten länger als 25 Jahre an. Erst im letzten Jahr hat Gott mir wirklich geholfen, es zum Ende zu bringen und mich daran zu freuen, konsequent Reinheit anzustreben. Ich habe ein tieferes Verlangen bekommen, die Sünde, meinen pornografischen Gedanken nachzugeben, zu überwinden, und ich habe die Tür zu der Kassettenbibliothek meiner Videosammlung geschlossen. David Polison, wie oft hast du in all den Jahren deinen Fantasiebildern nachgegeben? Marco, mein Gedankenleben war ein fast kontinuierlicher Kampf. Zur Selbstbefriedigung kam es nicht so oft, aber ich schlich ständig um innere Bilder herum. Ich sah mir Frauen an und steckte geistige Bilder für den zukünftigen Gebrauch weg. Es war eine Art Jagd, eine Jagd nach einem Blick in eine Bluse oder unter ein Hemd. In meinem Gedankenleben war ich ein sexuelles Raubtier, das sich nach Kandidaten um sich herum umsah. Ich lebte es nie aus im Sinne von Ehebruch oder dadurch, dass ich mich jemandem genähert hätte. Doch meine Gedanken waren in ein geheimes Leben verwickelt, dem ich nachging, um Befriedigung zu erlangen, obwohl ich wusste, dass es mich nicht befriedigen konnte und würde. Ich fühlte mich unwahrscheinlich schuldig und bereue es. Zu einem gewissen Grad wollte ich wirklich mit Gott leben und seine Gnade in Anspruch nehmen. Das ist der Grund, warum ich vor 10 Jahren in die Seelsorge ging, obwohl ich damals nie wirklich die Tiefen meines Problems offenbarte. Die Pornografie hatte mich so unglaublich fest im Griff, dass sie ständig Treibstoff durch meine Augen und Vorstellungen brauchte. David Polison. In welcher Weise hat dein Fantasieleben deine Beziehungen zu realen Menschen beeinflusst? Waren alle Frauen gleichermaßen Opfer und Beute? Marco. Nein, interessanterweise nicht. In gewisser Weise suchte ich nach dem Playboy-Model-Typ. Gewisse Körpertypen sprachen mich nicht besonders an. Doch manchmal konnte ich eine Frau, die nicht mein Typ war, in meinen Gedanken trotzdem verführen, auch wenn sie nicht die Charakteristiken besaß, die mich eigentlich ansprachen. Ich übertrug die Pornografie auf reale Menschen. Es gab zu der Zeit viele Frauen, die ich einfach als Freunde mochte. Wenn ich jemanden als Freund betrachtete, war sie für mich eher eine Person als ein Sexobjekt. Solche Beziehungen hatten für mich nichts Sexuelles. Glauben Sie es oder nicht, ich konnte ziemlich ehrlich über viele meiner Kämpfe reden, sogar ganz generell über Lüsternheit, jedoch nie über die Tiefen, in die sie mich zog. Es gab einige Männer und Frauen, mit denen ich reden und mich dabei wohlfühlen konnte. Sie waren mir wirklich wichtig als Menschen. Diese Freundschaften waren mir eine Hilfe und bewahrten und schützten mich, damit ich nicht noch tiefer in diese Sünde rutschte. Ich teilte Frauen in Sexobjekte und Freunde ein, und die zwei Kategorien vermischten sich nicht. Erstere waren Sexobjekte für meine mentale Videokassette, über die ich immer wieder fantasieren konnte. Letztere waren einfach Freunde. David Polison. Wie hat deine private Welt die Beziehungen zu deiner Frau, deinen Kindern und anderen Familienmitgliedern beeinflusst? Marco. Ich habe sie geheim gehalten. Ich glaube nicht, dass meine Kinder von meinen Kämpfen wissen. Glücklicherweise hat Gott mich bewahrt, sodass ich meine Tochter nie in irgendeiner Weise zum Sexobjekt machte. Ich betrachtete sie als meine Tochter und respektierte sie entsprechend. Als sie älter wurde, hasste ich den Gedanken, dass andere Männer mit ihr tun könnten, was ich mit anderen Frauen tat. Ich versuchte, sie zu beschützen und zu informieren, damit sie nicht naiv blieb. Es war Gottes schützende Hand, die mich davon abhielt, sie je zu einem meiner Lustobjekte zu machen. Zweifellos löste die Pornografie in der Beziehung zu meiner Frau Erschütterungen aus. Schon früh versündigte ich mich dadurch, dass ich ihren Körper verbessern wollte und versuchte, sie den Playmates ähnlicher zu machen. Ich begreife, dass ich dumm und sündig handelte. Es war ein Versuch, mein inneres Verlangen nach dem perfekten Körper zu stillen. Ich glaube, eine viel größere Sünde war es, dass ich sie beim Sex als Sprungbrett für meine gedanklichen sexuellen Abenteuer benutzte. Sogar heute, wo ich mit der Duldung der Fantasien gebrochen habe, muss ich noch immer gelegentlich mit visuellen Vorstellungen kämpfen. Plötzlich kommt mir dann ein kleiner Ausschnitt aus einem Pornofilm in den Sinn. In dem Moment muss ich Jesus bitten, mir zu helfen, es loszuwerden und meine Frau als die zu lieben, die sie wirklich ist. In diesem Sinne bete ich jetzt sehr viel. David Paulison. Kam sexuelle Unmoral auch in der Gemeinde zum Zug? Marco. Ja, ich ging oft zum Gottesdienst und ließ meine Blicke über die Singlereien schweifen oder über verschiedene Frauen in der Gemeinde, die schon Teil meiner Fantasien geworden waren. Es war eine Methode, meinen Harem zu überprüfen. Entweder entwickelte ich neue Fantasien oder hielt das Feuer in meiner Seele am Brennen, indem ich sie betrachtete und alles, was ich sehen konnte, für später sammelte. Oft war der Anbetungsgottesdienst für mich keine Zeit, um Gott anzubeten, sondern meine eigene Lüsternheit, dass ich meistens wenigstens gegen meine Sünde ankämpfte. Gott hat mir geholfen, mir meiner Sünde bewusst zu werden. Ich konnte klar sehen, was vor sich ging, und bat Gott, mir zu helfen. Und er tat es sicher viele Male. Andere Male bat ich ihn nicht, und der Gottesdienst wurde für mich eine Zeit, um das Feuer in mir zu schüren und den Drachen meiner Seele zu spüren. David Paulison. Was hat dich im letzten Jahr verändert, sowohl im Verhalten als auch in der Fantasie? Was ist jetzt anders und warum? Marco. Letztes Jahr unterrichtete ich eine kleine Bibelstudiengruppe von Männern und Frauen. Wir hatten ganz allgemein über Kämpfe und Gewohnheitssünden geredet. Ganz allgemein hatte ich auch meine Bedenken über meine eigene Seele im Bereich der Lüsternheit zum Ausdruck gebracht. Dann ließ Gott in seiner Vorsehung etwas Bemerkenswertes geschehen. Einer der jungen, verheirateten Männer kam zu mir und sagte, dass er drauf und dran sei, Ehebruch zu begehen. Wir trafen uns später zu einem längeren Gespräch. Kurz gesagt, er war bereit, seine Ehe und seine Beziehung zu Gott über den Haufen zu werfen für seine Lüsternheit. Ich wusste, wovon er sprach, denn so viele Male hatte ich selbst Frauen in meiner Fantasie verführt. Doch das hier war keine Fantasie. Das war real. Die Person, die vor mir saß, war tatsächlich nahe dran, die Ehe zu brechen. Ich war erschüttert, weil ich mich mit dem sexuellen Raubtier mir gegenüber identifizierte. Und mir war klar, dass ich schon lange nicht mehr einfach zu ihm sagen konnte: Nun, du weißt, dass Ehebruch falsch ist, so sagt es die Bibel. Ich musste darstellen, was es bedeutete, ein sexuelles Raubtier zu sein. Und das war keine akademische Erklärung. Ich benutzte eine Art Schocktherapie, um ihm zu zeigen, was in ihm vorging. Ich wurde deutlich. Ich schockierte ihn so sehr, dass er schließlich zurückschreckte von der Vorstellung, Ehebruch zu begehen. Nach dieser Unterredung suchte er die Hilfe unseres Pastors und nun ist seine Ehe auf dem Wege der Besserung. Doch in Wirklichkeit denke ich, dass ich Ziel dieser besonderen Episode war. Gott, meinte ich. Gott gebrauchte mich, um diesem Mann zu zeigen, was er tat. Doch zu mir sagte er: Viele Jahre lang hast du Ehebruch und Pornografie für ein Vergnügen gehalten und du hast es genossen und in deinem Herzen aufrechterhalten. Wenn du meinst, es sei so lustig, dann halte diesen Mann, den du seit 10 Jahren kennst, davon ab, die Ehe zu brechen und seine Familie zu zerstören. Das Erschütternde war, dass ich mich selbst offenbaren musste, um ihn zu retten. Ich musste mich selbst einer öffentlichen Inspektion stellen. Ich glaube, Gott sagte: Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht mir und deinem Sexgötzen dienen. Du kannst nicht beides haben. Und dann sorgte er in seiner erwählenden Liebe und seinem guten Willen dafür, dass ich mich für ihn entschied. David Paulison. Was hat dir geholfen, als es soweit war, sich zu entscheiden? Du hast die Situation beschrieben, die Gott arrangierte, doch was machte sie zum entscheidenden Wendepunkt? Welche Wahrheit spielt eine Rolle? Marco, ich glaube, es war das tiefe Bewusstsein, dass Gott mich liebte, dass Jesus für einen sündigen Menschen gestorben war. Das war gekoppelt an das Bewusstsein, dass ich in eine schreckliche Sünde verwickelt war. Ich befand mich in einem Eilzug, der immer schneller wurde, auf einem Kollisionskurs in eine waschechte Tragödie. Jesus hatte mich geliebt und wollte mir helfen. David Polison, was hast du in Bezug auf Gott getan? Marco, ich habe viel gebetet und Buße getan. Ich habe um Hilfe und Seelsorge gebeten, sowie um die Möglichkeit, Rechenschaft zu geben. Ich brauchte Schutz vor jeder Versuchung, dem immer verfügbaren pornografischen Kram in meinen Gedanken nachzugeben oder ihn zu personifizieren. Ich verbrachte viel Zeit mit dem Gebet um Gottes Schutz. Ich legte anderen gegenüber Rechenschaft ab und ging sicher, dass ich guten Rat bekam. Und Jesus half mir, mich zu entscheiden, die Tür zu heimlicher Beobachtung und Fantasie zu schließen. Das mag sich nicht nach sehr viel anhören, aber es bedeutete mir sehr viel und fasst wirklich zusammen, wie weit Gott mich gebracht hat. Kürzlich war ich auf einer Ganztageskonferenz für meine Arbeit. Als sich alle zum Gehen bereit machten, beugte sich eine Frau in der Reihe vor mir nach unten, um ihren Geldbeutel aufzuheben. Der Ausschnitt ihrer Bluse fiel nach vorne und offenbarte alles. Doch statt hinzusehen, drehte ich mich weg, um meine Sachen zu nehmen, und lobte Christus. Noch vor einem Jahr hätte ich mich nie umgedreht. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich es mich macht, Veränderung zu erfahren. David Polison. Einige Menschen wären bestürzt, dass ein bekennender Christ so viele Jahre lang in seinen Gedanken ein solches Doppelleben mit einem Lüsternheitsproblem führen kann. Warst du ein Christ? Marco, ich habe keinen Zweifel daran, dass ich Christ war. Ich hatte die Gnade für viele Jahre in Anspruch genommen. Ich hatte großartige Zeiten der Anbetung. Ich hasste meine Sünde und bereute sie. Ich hatte mich in vielen anderen Bereichen geändert, zum Beispiel in Sachen finanzieller Aufrichtigkeit und in meinem Umgang mit Zorn. Ich war in dem Verständnis gewachsen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein und ihn mein Leben kontrollieren und bestimmen zu lassen. Ich hatte verstanden, dass Gottes Vorhersehung gut und ich nicht alleine war. In gewisser Weise habe ich gelernt, meine Frau besser zu lieben. Das waren alles Wahrheiten, die einen wachsenden Einfluss auf mein Leben hatten. Ich war von schlimmeren Sünden verschont geblieben und hatte oft erfolgreich gegen sexuelle Versuchung angekämpft. Doch aus verschiedenen Gründen hatte diese spezifische Art der sexuellen Obsession Raum in mir gefunden und ich ließ sie dort wachsen. David Polison, du hast den Drachen genährt. Marco, ja, als ich durch die Pubertät ging und all diese Hormone in meinem Körper verrückt spielten, da wusste ich, dass ich dieses Verlangen nicht ausleben durfte, weil ich Christ war. Ich wusste, dass es falsch war. Also versuchte ich stattdessen, es in meiner Seele gefangen zu halten. Es war, als stellte ich einen Müllcontainer für geheimes und verführerisches Vergnügen bereit. Ich habe es nicht offen ausgelebt, doch ich habe den Kampf in mich hineinverbannt und einen Drachen ins Leben gerufen. Und er forderte immer mehr von meiner Zeit und Energie. Doch ich glaube immer noch, dass Gottes Hand über mir war, um mich davor zu schützen, tatsächlich die Ehe zu brechen oder anderen Formen der Pornografie nachzugeben, wie zum Beispiel der Kinderpornografie. Er ließ mich kämpfen, um mir zu zeigen, dass ich ihm den ersten Platz geben musste. Ich war bereit, ihm den ersten Platz in vielen Bereichen zu geben, nur eben nicht in diesem. Das Problem bestand darin, dass ich Pornografie liebte. Sie hat noch immer einen gewissen Reiz und nach wie vor sind Versuchungen da, wodurch ich verführt werden könnte. Ich weiß, dass Wachsamkeit meinerseits und ein Leben mit Gott in seiner Liebe und schützenden Kraft mich befähigen werden, das Böse in mir zu beseitigen. Ich weiß um meine Verwundbarkeit, doch ich weiß auch, dass Jesus mir geholfen hat, mich zu ändern. David Polison. Die einen glauben, dass Christsein einen solchen Kampf sofort oder total eliminiert. Andere hingegen meinen, dass das Christsein keinen Unterschied macht. Gibt es einen Unterschied, weil du ein Christ bist? Wenn ja, worin besteht dieser Unterschied? Für die Welt ist Lüsternheit ganz normal. Warum also kämpfen? Warum damit so verkrampft umgehen? Woher weißt du, dass du wirklich anders bist? Marco, lass mich eine Metapher benutzen, bei der meine erotisierte Seele zur Giftmühlenentsorgung wurde. Ich hatte versucht, die Obsession in dieser Mülldeponie zu halten. Doch der Giftmüll trat aus. Der Container war zerfressen und der Müll sickerte durch die Wände. Ich fragte mich manchmal, ob ich in meinen Beziehungen auf eine verführerische, räuberische Art reagierte oder doch gesund und beziehungsfähig. Würde ich die Ehe brechen, wenn sich mir die Gelegenheit bot? Würde ich anfangen, Kinder zu belästigen? Würde mich Homosexualität erregen? Mir wurde klar, dass ich zu allem fähig war. Doch jetzt, obwohl die Spannung zwischen Raubsucht und Liebe noch immer existiert, hat sie bedeutend abgenommen. Oft scheint sie ganz weg zu sein. Ich stelle mir nun andere Dinge für meine Beziehungen zu Menschen vor. Ich kann jetzt ehrlich behaupten, dass mich liebende Fürsorge viel mehr charakterisiert als die Jagd nach Gelegenheiten, um der Versuchung nachzugeben. Seit dem letzten Jahr hat mich Gott befähigt, mentalen, sexuellen Abenteuern, unanständigen Witzen oder Pornografie nicht mehr nachzugeben. Die Schocktherapie, die ich durchmachte, als ich begriff, wer ich wirklich war und wohin das führte, und die Erfahrung, wie sehr mich Christus liebte, hatten die ganze Sache einfach beendet. Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal diesen Drang noch habe, doch meine Fähigkeit zu sagen, nein, ich will dich, Herr, und nicht das. Du bist am wichtigsten und ich kann dir nicht halbherzig dienen, ist wirklich größer geworden. Und das kam nicht aus mir heraus. Gottes Liebe zerbrach die Fesseln, die Gebundenheit an diesen Sexgötzen und half mir, zu ihm um Hilfe zu schreien. Er erinnert mich fortwährend daran, dass ich mich auf ihn verlassen muss. David Polison, du hast beschrieben, wie du Nein zur Sünde und Ja zu Gott sagst. Gab es noch andere positive Veränderungen in deinem Verhalten? Marco, wie ich schon sagte, der Bruch mit der Sünde beendete auch die Selbstbefriedigung und die Duldigung der sexuellen Fantasien. Ich schätze meine Beziehung zu Jesus ganz bewusst. Positiv ist auch, dass Gott mir noch viel mehr aufzeigte als nur Lüsternheit. Ich habe gelernt, meine Frau zu lieben. Und das geht weit über Sex hinaus. David Polison. Wie sieht diese Veränderung konkret aus? Marco. Es bedeutet, dass ich Gott bat, mir zu helfen, dass meine Frau zuerst kommt und nicht meine Planungen. Es bedeutet auch, dass ich Gott mein Wohlergehen anvertraue, wenn meine Frau einmal nicht das tut, was ich möchte. Es bedeutet, dass ich von ihr keine Veränderung fordern muss, sauer auf sie werde oder sie in vieler Hinsicht, nicht nur sexuell, manipuliere. Ich erkenne in meiner Sünde noch viel mehr als nur sexuelle Obsession, und Christus hilft mir, mich langsam zu ändern. Ich weiß, ich werde nicht mehr so schnell zornig. Ich ziehe mich auch nicht mehr in Selbstmitleid zurück und lecke meine Wunden. Vorher, wenn meine Frau mich enttäuscht hatte, versank ich im Selbstmitleid und die Tür zu meinem privaten Videozimmer öffnete sich einladend für ein heimliches Vergnügen. Dass ich dem Selbstmitleid nun nicht mehr verfalle, ist zu einem weiteren Nagel geworden, der die Tür fest verschlossen hält. Ich glaube, ich bin jetzt ehrlicher und konstruktiver, anstatt meine Frau entweder zu meiden oder anzugreifen. Vorher wurde ich schnell selbstgerecht und benutzte sogar Bibelverse, um sie zu kritisieren. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, aber mir ist klar, dass das Gegenteil dieser selbstsüchtigen Welt der Lüsternheit nicht einfach nur Reinheit ist. Es besteht darin zu lernen, was es bedeutet, jemanden wirklich zu lieben. Ich bat Gott, mir zu helfen, meine Frau als Person, nicht als Sexobjekt zu sehen. Und er hat mir damit geholfen. Er hat mir geholfen, sie in sexueller Hinsicht zu lieben und auch dabei, dass es zuerst um sie geht. Ich habe auch gelernt, ihr zu vergeben, wenn sie sich an mir versündigt hat. Ich musste eine Menge Angst und Groll abbauen. Es half mir ungemein zu sehen, dass Gott mir vergeben hatte. Ich habe einige schreckliche Sünden begangen. Deshalb will ich ihr wirklich großzügig vergeben. Wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, fühle ich mich nicht mehr so gezwungen, mich zu verteidigen, weil ich ein ganz neues Bewusstsein von der Liebe Gottes für mich habe und von seinem Siegeswerk in meinem Leben, Sünde zu überwinden. Ich kann die Vergebung förmlich spüren, all das hat mir wirklich geholfen und es befähigt mich, sie nicht zu richten. David Polison. Warum hat die Seelsorge vor 10 Jahren diesen Durchbruch nicht geschafft? Was lief schief, sodass sie nur teilweise hilfreich war? Marco. Als ich den Seelsorger aufsuchte, sagte ich ihm, dass da Probleme waren. Doch ich drückte mich irgendwie kodiert aus. Ich war nicht deutlich genug in Bezug auf meine sexuellen Probleme. Ich sagte, dass ich mit Lüsternheit zu kämpfen hatte, wobei das wohl jeder tut. Es wäre hilfreicher gewesen, wenn der Seelsorger spezifische Fragen gestellt hätte. Wie genau läuft das ab? Masturbierst du? Beschäftigst du dich mit Pornografie? Wie weit gehst du? Wie gehst du mit Frauen um? Was geschieht in deiner Fantasie? Die Seelsorge gab mir damals Hoffnung und half mir, eine positive Perspektive von meiner Ehe zu erlangen. Was fehlte? War einfach nur die klare Sicht, dass ich versuchte, zwei Herren zu dienen. Die Bedeutung meines Kampfes mit Lüsternheit ist mir nie so klar geworden wie im letzten Jahr. Die grundlegende, götzenverehrende Selbstanbetung drückte sich bei mir in pornografischen Fantasien aus. Für jemanden anderen mag es die Karriere sein, das Geld verdienen, der Wunsch zu heiraten, was auch immer es ist. Man setzt sich selbst konstant an die erste Stelle, versucht alles zu kontrollieren und Gott zu spielen. Vielleicht hätte es geholfen, wenn die Diskussionen vor 10 Jahren weitergegangen wären und ans Licht gebracht hätten. Dass ich wirklich den ersten Platz haben wollte, diesen auch einnahm und Macht und Vergnügen erstrebte. Mein Wunsch nach Selbstanbetung kam wirklich in meinen sexuellen Fantasien zum Ausdruck. In der Zwischenzeit sprach unser Pastor oft darüber, dass der eigentliche Knackpunkt bei Ehebruch darin liegt, dass ich von jemandem anderen Anbetung und Dienst will und erwarte, dass diese Person nach meiner Pfeife tanzt. Das blieb bei mir hängen. Ich konnte dieses Leitmotiv in meinen Fantasien wiedererkennen. Gott benutzte ganz konkret die Predigten unseres Pastors, um mir zu helfen, klarer zu sehen und zu definieren, was meine Kämpfe wirklich waren. Jahrelang hat Gott mich vorbereitet im Hinblick auf diese umwälzende Erfahrung, die mir deutlich machte, wer ich wirklich war, damit ich durch die Gnade Jesu lernen konnte, mir selbst zu sterben. Etwas anderes, das die Seelsorge hätte tun können, ist vielleicht weniger wichtig, wäre aber hilfreich gewesen. Ich erzählte dem Seelsorger, dass es da Dinge in meiner Vergangenheit gab, die zu meinen Problemen beitragen könnten. Doch wir gingen nicht näher darauf ein. Zu der Zeit kam mir das alles recht verschwommen vor. Seither habe ich gelernt, einige Dinge aus meinem Hintergrund besser zu verstehen. Die Belästigung durch einen Babysitter, die mehrfache heimliche Beobachtung nackter Frauen und das Lesen des Playboys trugen, denke ich, alle dazu bei, meine sexuellen Sünden in Richtung einer Obsession mit Brüsten, oralem Sex und Blondinen zu lenken. Dadurch, dass ich erkannte, wie das Muster meiner sexuellen Obsession begonnen hatte, Gestalt anzunehmen, kamen die einzelnen Teile des Puzzles leichter zusammen und ich verstand mich selbst. Bei dem Zwischenfall mit der Belästigung war ich missbraucht worden, doch ich bin dankbar, dass ich nie bei dem Gedanken hängen blieb, ich sei das Opfer oder dadurch zur Sünde veranlasst worden. Dieses Ereignis zwang mich nicht zu sündigen, wiewohl es beeinflusst haben könnte, zu welchen Objekten mich meine Lüsternheit zog. Die genauere Betrachtung dieser Vorkommnisse hat mir geholfen zu verstehen, wie einige meiner speziellen Vorzüge und Reize zustande gekommen sein konnten. Das hilft mir, mir dessen bewusst zu sein, wo meine Versuchungen liegen. David Paulison. Welche Stellen oder Themen der Schrift waren am hilfreichsten in deinem Kampf und in den Veränderungen, die du erlebt hast? Marco. So viele Aspekte der Wahrheit haben eine Rolle gespielt. Die Liebe Christi. Sexuelle Sünde als solche zu verstehen, zu begreifen, dass sexuelle Macht und Vergnügen ein Götze waren. Gottes Vorsehung. Jakobus 4, Vers 6 ist wirklich lebendig geworden. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Dieser Vers sagt, dass ich um Hilfe bitten kann, ohne große Erklärungen machen zu müssen, warum ich Hilfe brauche. Wenn der Kampf am härtesten ist, egal womit ich zu kämpfen habe, kann ich demütig zu Gott flehen. Hilf mir, ich bin in Schwierigkeiten. In diesem Moment werde ich von dem Drachen in meiner Seele verführt. Hilf mir, wenn ich versuche, aus eigener Kraft zu kämpfen, endet das meistens in einer Katastrophe. Ich kämpfe dafür, dass sich auch mein Gedankenleben mit Gott verwandelt, dass es heilig und rein ist, und dafür muss ich ständig mit Christus in Verbindung sein. Hier geht es nicht um die stille Zeit. Es geht darum, wie ich reagiere, wenn der Sturm tobt. Diese Stelle habe ich oft mit einbezogen, wenn ich mit Gott redete. Viele Male, wenn ich fiel, habe ich das nicht getan. Ich war nicht ehrlich zu Gott in Beziehung auf das, was ich brauchte. David Paulison. Das ist ein perfekter Ausdruck dessen, was Jakobus ein paar Sätze vorher sagt. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. In gewisser Weise handelt das ganze Buch davon. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Marco. Richtig. Ich muss Gott bitten, aufmerksam zu sein gegenüber den kleinen Dingen, die schnell zur vollen Kraft der Versuchung werden. Wenn ich zum Beispiel an einem Ort arbeite, wo viele junge Frauen sind, muss ich Gott mit einbeziehen. Wo sind meine Gedanken? Genieße ich ihren Körperbau? Sehe ich diese Frauen an als Personen oder als Sexobjekte? Hilf mir, sie als Bedürftige deiner Liebe zu sehen. Ich muss sie als Frauen sehen, die Jesus kennenlernen müssen, so wie ich, nicht als Gebilde, die meine Augen verschlingen können. Ein zweites, was mir wirklich viel bedeutet hat, war Ehrlichkeit und die Verantwortung vor anderen Menschen. Ich musste wirklich klein beigeben. Es war demütigend, um zu gestehen, wie hässlich mein Innenleben wirklich werden konnte. Doch die Ermutigung durch meinen Glauben und das Wissen, dass jemand mir prüfende Fragen stellen würde und ich nicht lügen konnte, bedeuteten mir viel. Ich war immer geneigt, der Einsiedlerchrist zu sein. Durch die Predigten in meiner Gemeinde fing ich an, meine Kämpfe mit einigen Menschen zu teilen. Das hat mir sehr geholfen. Dadurch, dass ich mich zum Teil auf andere verlassen musste, erinnerte mich fortwährend daran, dass ich diesen Kampf nicht aus eigener Kraft austrug, sondern indem ich mich auf Christus verließ. David Polison. Hebräer 3, Vers 13 sagt: Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, damit wir nicht von Gott ab und in Sünde fallen. Du beschreibst hier sehr oft fundamentale Dinge des Christenlebens, die wir oft nicht in die Tat umsetzen. Marco, das stimmt. Ich muss aber noch eines sagen über Versuchungen. Die kleinen Dinge gehen den großen immer voraus. Sobald ich der Lüsternheit erlaube, durch das erste Tor, das meiner Augen, einzutreten, wird der Kampf viel größer für mich. Gott hat schon starke Festungen hinter diesem ersten Tor der Augen aufgebaut. Doch er sagt mir weiterhin: Lass es nicht rein durch das erste Tor. Gott hat schon eine Menge Müll rausgeworfen im letzten Jahr und in vielerlei und großartiger Hinsicht Besitz von mir ergriffen. Er hat mir geholfen, Christus anzuziehen und Menschen zu lieben, indem ich nach Wegen suche, auf denen nicht meine Vorstellungen, mein Gift den Vorrang hat. Ich habe mein Leben nach dem Motto gelebt: Du kannst einen Teil des Lebens haben, aber ich will wirklich noch diesen kleinen Genuss haben. Ich liebe es zu sehr. Es gibt mir ein Gefühl von Macht. Es ist für mich die perfekte Welt, die ich selbst erschaffen kann. Hier laufen die Dinge immer nach meiner Nase. Hier tun Menschen genau das, was ich will. Ich bin immer an erster Stelle. Die Fantasie mästet unser Ego. Ich kann mich noch an eine Predigt erinnern, in der unser Pastor folgende Frage stellte: Könnten Sie zu Gott sagen: Tu, was immer du tun musst, um mich zu erretten? Und das aus tiefster Überzeugung? Ich erinnere mich, dass ich da saß und zu Gott sagte: Tu, was immer du musst. Ich habe dieses Doppelleben so satt. Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte, als ich das sagte, weil ich dachte, Gott würde mir eines meiner Kinder nehmen, mir eine katastrophale Krankheit schicken oder ähnliches. Ich dachte, dass die Worte was immer genau das bedeuteten. Doch Gott war viel einfallsreicher. Er nahm mich selbst ins Kreuzfeuer meiner eigenen Sünde und zog bei mir die Schrauben an, indem er mich in eine Situation stellte, die er in Liebe ausgesucht hatte. Er ging sicher, dass ich die richtige Wahl traf und meine Sünde demaskierte. Indem ich mich an dem Abend entschied, Gottes Ehre zu verteidigen, musste ich mich öffentlich vor einem Bruder in Christus dafür verantworten, dass sexuelle Sünde ganz und gar falsch ist. David Polison. Das erinnert mich an eine andere Stelle aus Jakobus. Gott hat dir einen Spiegel vorgehalten und dich gezwungen, dich selbst zu sehen. Und dann, als du, aus Liebe zu einer anderen Person, zum Ausdruck gebracht hast, wie hässlich Lüsternheit wirklich ist, hat diese Überführung von Sünde eine ganze Lawine von Veränderungen ausgelöst. Marco: Richtig. Ich habe mich selbst im Licht beschreiben können. Vor ihm und vor mir. Sexuelle Obsession war meine spezielle Form des Versuchens, in meinem Leben Gott zu sein. Ein Freund von mir sagte einmal: Der Genuss von Pornografie ist so, als ob du dir Kokain oder eine andere Droge setzt. Du fühlst dich high. Doch wenn du runterkommst, fühlst du dich so furchtbar und sagst: Das mache ich nie wieder. Doch dann willst du deinen nächsten Fix. Ich ging tausendmal durch diesen Teufelskreis. Die Erregung der Sünde, die Misere. Und dann kam die Lust danach zurück. Es war so mächtig wie ein Gift, weil es mehr als nur Sex war. Es war Verehrung, Selbstverehrung. Doch Jesus Christus ist mächtiger, als ich aufrichtig wurde, fand ich Gnade.